Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute das sensible Tor zur Verdauung, Magen- und Speiseröhre. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Und in der Reihe Organporträts schauen wir heute mal auf den Magen und die Speiseröhre. Der Magen und die Speiseröhre sind ja wichtige Organe, die eigentlich erst auffallen, wenn sie Probleme machen, mit zum Beispiel Sodbrennen. Und was da so für Erkrankungen existieren, außer dem Sodbrennen, und woran man das merkt, was dem Magen gut tut und was er gar nicht mag und wie eine Behandlung oder gar eine Operation aussieht, das klären wir heute. Und dafür habe ich natürlich wieder einen Gast. Er ist Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Minimalinversive Chirurgie der DRK-Klinik in Berlin-Westend. Und sein Name, Professor Dr. Med. Gero Puhl. Und er klärt uns heute mal so richtig auf über den Magen und die Speiseröhre. Herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass Sie wieder bei uns sind bei Rezeptfrei. Herr Professor Puhl.
Jawohl, vielen Dank für die Einladung.
Genau. Heute reden wir über die Speiseröhre und den Magen.
Jawohl.
Vielleicht erklären wir erstmal, was ist die Speiseröhre und was ist der Magen und wofür ist es überhaupt da?
Die Speiseröhre verbindet den Mundbereich, den Kehlkopf, mit dem Magen und ist zuständig für die Durchleitung sämtlicher Getränke, der gesamten Ernährung, die wir zu uns nehmen, aber auch eben des Speichels. Mhm. Dabei passiert die Speiseröhre den Brustkorb, ne, ist also ein Organ des Brustkorbs. Und hinter dem Zwerchfell geht die Speiseröhre in den Magen über. Der Magen hat eine ganz andere Funktion, nämlich nicht die Durchleitung wie die Speiseröhre, sondern eher die Speicherung und die portionierte Weitergabe dessen, was wir getrunken und gegessen haben, zur Verdauung dann in den Dünndarm. Entsprechend dieser unterschiedlichen Funktionen sind die beiden Organe auch anatomisch sehr grundverschieden aufgebaut. Mhm. Das Merkmal der Speiseröhre ist eben extreme Muskelstärke. Mhm. Sie könnten auch im Kopfstand einen Schluck Wasser trinken und trotzdem würde die Speiseröhre durch die Muskelarbeit den Schluck Wasser in die richtige Richtung zum Magen transportieren können.
Okay.
Und der Magen hat eher die Eigenschaft, sage ich mal, sehr dehnbar zu sein. Sie könnten also ohne Probleme 2 oder 3 Liter Mineralwasser trinken und der Magen würde sich eben auch so weit aufdehnen, diese große Menge an Flüssigkeit in dem Fall des Beispiels aufnehmen zu können, um es dann letztendlich portioniert in den 12-Fingerdarm weiterzugeben über den Magenpförtner.
Mhm. Okay. Dann gucken wir doch nochmal genauer auf die Speiseröhre. Also ich stelle mir ja mal vor, ich bin jetzt einfach ein Steak und werde denn, also ich schlucke.
Jawohl.
Und was passiert dann?
Naja, durch den oberen Esophagusmund, also den Eingang, da wo der Kehlkopf, ne, der ja praktisch die Luftröhre von der Speiseröhre trennen soll, mhm. Das Steak tritt in den oberen Esophagusmund ein, mhm, und wird dann in einer peristaltischen Bewegung, so nennt man das, durch die Speiseröhre richtig gehend hindurchgedrückt, bis es zum Magen ankommt. Was ist eine Peristaltik? Mhm. Sie können sich das Bild etwas vorstellen wie ein Regenwurm, der sich sozusagen ja ohne Arme und Beine trotzdem gerichtet nach vorne bewegen kann. Also durch die Längenverkürzung und Längenerweiterung kommt es zu einer sogenannten peristaltischen Welle, die dazu führt, dass das Essen letztendlich wirklich zielgerichtet und auch relativ schnell einmal durch die Speiseröhre bis in den Magen runter transportiert wird. Also, mhm, es rutscht nicht, sondern es wird richtig gehend aktiv transportiert.
Und es läuft aber automatisch, oder kann ich das unterbrechen?
Das läuft automatisch, das können Sie nicht unterbrechen. Also das unterliegt sozusagen der unwillkürlichen Arbeit, ne? Mhm. Also Arbeit, die man selber nicht steuern kann. Da reicht es praktisch, dass der Mechanismus in Gang gesetzt wird und dann ist das mehr oder weniger ein Selbstläufer.
Ah, okay. Okay. Und dann kommt mein Steak in den Magen.
Genau, dann kommt das Steak in den Magen. Der Magen produziert sehr viel Salzsäure oder Magensäure, ist aber Salzsäure.
Ah, okay.
Und diese Salzsäure sorgt für ein sehr saures Milieu im Magen. Ja, das dient unter anderem der ersten Desinfektion sozusagen des Essens, ne, damit also die Keimlast, die sich dann später ja unweigerlich im Darm und damit auch im Körper befindet, sozusagen schon mal gesenkt wird und dient auch der Vorverdauung. Es werden letztendlich auch durch die Speicheldrüsen schon einige Verdauungshormone sozusagen mit runtergeschluckt. Das heißt, Vorverdauung findet tatsächlich schon im Magen statt. In erster Linie aber wird dann der Inhalt vorverdaut zur weiteren Verdauung in den Dünndarm weitergegeben, wo die entsprechende Verdauungsarbeit eigentlich erst stattfindet mit der Aufnahme der daraus generierten Nährstoffe in die Blutbahn.
Ach so. Also es wird denn im Magen denn schon so ein bisschen zersetzt oder wird es nur so?
Genau, es wird so angedaut, so kann man das sagen.
Okay.
Also verkleinert, also am Ende muss man sagen, das gesamte System besteht ja aus mehr Anteilen als nur der Speiseröhre, dem Magen. Das fängt also in der Mundhöhle an mit dem mechanischen Zerkleinern der Nahrung durch das Kauen.
Ja.
Ja, also das ist ein komplexer Prozess, sage ich mal, bei dem, wie gesagt, neben der Speiseröhre und dem Magen definitiv noch andere Player beteiligt sind, die Speicheldrüsen, das Gebiss und so weiter.
Aber dann macht es ja tatsächlich Sinn, was man immer so sagt, dass man sehr ruhig und entspannt kauen soll, damit der Magen…
Unbedingt. Ja. Ne? Das ist ja letztendlich sogar auch eine WHO-Empfehlung, ne, dass man möglichst sozusagen über 20 Mal kaut. Ich hatte das irgendwann mal gelesen, allerdings wirklich ganz trivial in der Zeitung, anlässlich eines Gesundheitsthemas. Ne? Der durchschnittliche Mensch kaut etwa 4, irgendwas Mal, bis er runterschluckt. Das ist also immer bei allen viel zu wenig, weil kaum einer achtet darauf, wirklich langsam zu essen, lange zu kauen. Und damit letztendlich auch alle Vorzüge und Vorteile, die das lange Kauen hat, auch für den Bauchbereich, sage ich mal, sich nutzbar zu machen. Weil man sagt ja den Kindern nicht zu Unrecht, und es ist auch sehr viel dran, die Verdauung fängt im Mund an, die Freisetzung der Speichelhormone, die beziehungsweise der Enzyme, die freigesetzt werden, kann nur dann erfolgen, wenn auch ausreichend gekaut wird, das Einspeicheln, damit das geschmeidige Schlucken und wie gesagt die Nutzung der ersten auch relevanten Verdauungsprozesse, sage ich mal, durch den Speichel und dessen Inhalte. Es hängt alles letztendlich am Kauen und insofern sollte man, wie gesagt, gerade wenn man Erkrankungen hat an der Speiseröhre des Magens, wirklich auch auf dieses bewusste und häufige Kauen viel, viel mehr achten.
Ja. Findet der Magen dann wahrscheinlich auch besser.
Der Magen findet es auch besser. Alles, das gesamte System findet es besser. Ne?
Ja.
Es gibt also einen richtig gehenden Zusammenhang zwischen Kauen und auch Bauchfunktion. Ne? Also man weiß zum Beispiel, das ist jetzt allerdings für Patienten sozusagen, die schon operiert wurden, dass das Kauen von Kaugummi früh nach der Operation die Bauchfunktion begünstigt und damit eben die Zeit der sogenannten Darmlähmung, die nach Bauchoperation relativ normal ist, deutlich, deutlich reduziert werden kann. Also das Kauen hat für die Funktion, jetzt mal unabhängig des heutigen Themas Speiseröhre und Magen, eine eminente Funktion und Bedeutung für die geordnete Funktion der Magenentleerung, der Dünndarmentleerung, der Dickdarmentleerung. Das hat also einen ganz eindeutigen Effekt. Und wenn Sie lange Kaugummi kauen, merken Sie auch, es fängt in der Magen an zu knurren. Das ist genau die Beschreibung dieses Effektes.
Okay, dann ist ja Kaugummi-Kauen nicht ganz so ungesund.
Nein, das hat auch vor allem, also dieses postoperative Kaugummi-Kauen für die Verhinderung einer postoperativen Darmlähmung hat eine sehr hohe Evidenz. Heißt, es ist wirklich auch in wissenschaftlichen Studien mehrfach nachgewiesen worden. Und das ist, wie gesagt, die einfachste Maßnahme, die man in Angriff nehmen kann, den Patienten früh enteral zu ernähren. Nichts anderes heißt ja letztendlich, ne? Also ihn zu ernähren heißt ja, er muss kauen. Und mit der Kaufunktion verbessert sich automatisch auch die Bauchfunktion.
Okay, ich werde mir auf jeden Fall mehr Zeit nehmen jetzt in Zukunft zum Kauen. Jetzt, klar, Sie sind ja Arzt. Wann kommen Sie denn ins Spiel? Was tut denn der Speiseröhre und auch dem Magen nicht so gut? Also was ist denn eher ungünstig für den? Und was fördert denn vielleicht Krankheiten oder was sind denn vielleicht auch für Krankheiten, was die Speiseröhre und auch den Magen
genau, so beeilen können? Ich sitze ja hier als chirurgische Arzt. Das heißt, ich kann über die Dinge, die dem Magen effektiv gut oder schlecht tun oder der Speiseröhre sozusagen gar nicht so furchtbar viel sagen. Ich kann allerdings sagen, was sind so die üblichen Erkrankungen, wo ein Patient dann auch mal einen Chirurgen sieht. Mhm. Und da sind wir als allererstes mal bei den bösartigen Erkrankungen der Speiseröhre. Mhm. Es gibt auch einige gutartige Erkrankungen, die mal die Operation sozusagen erforderlich machen, wie irgendwelche Aussackungen mhm. in der Textur, sage ich mal, der Organwand. Aber in erster Linie ist das prädominante chirurgische Eingreifen dann notwendig, wenn wir von einer bösartigen Erkrankung der Speiseröhre reden. Im ja. Magen ist das ein bisschen differenzierter zu sehen. Da gibt es auch viele gutartige Erkrankungen, die zu einer Operation führen können. Wir fangen mal mit der einfachsten Erkrankung an. Ein Magengeschwür, wenn das zum Beispiel durchbricht. Aber auch da sind wir dann relativ schnell sozusagen bei den bösartigen Erkrankungen, also mhm. Magenkrebs. Allgemein kann man sagen, es gibt ein kleines Bakterium. Ne, wenn man letztendlich eine Magenspiegelung mal hat, würde man auch immer daraufhin untersuchen, ob sie Helicobacter pylori infiziert sind. Das mhm. ist eben der Name des Bakteriums, weil den kann man sehr gut behandeln. Und wenn man das Bakterium gut behandelt, dann kann man schon unglaublich viel Vorsorge betreiben, keine Erkrankung des Magens, keine bösartige Erkrankung des Magens zu bekommen, weil diese HP, sogenannte HP-Besiedlung, also Helicobacter pylori-Besiedlung, eben auch mit dem Risiko sozusagen für eine spätere Krebserkrankung sozusagen steigt.
Und der kann im Magen wohnen, ja?
Der wohnt ausschließlich im Magen.
Der ist aber dann robust, wenn er an der Salzsäure lebt.
Ja, genau. Das macht ihn ja sozusagen so besonders. Ne? Mhm. Und man kann ihn aber letztendlich behandeln und in der Regel reinfiziert man sich mit diesen Bakterien dann im weiteren Lebensverlauf sozusagen nicht mehr.
Ach so, ja. Wenn man ihn einmal beseitigt hat, dann ist genau. eigentlich gut. Wie beseitigt? Also einfach mit Antibiotika oder was kann ich machen?
Genau, es gibt so eine spezielle Mischung, mehrere Antibiotika plus einer effektiven Säurehemmung. Mhm. Ne? Da gibt es verschiedene Protokolle, ne? Aber dieses sogenannte französische Protokoll ist das, was derzeit favorisiert wird und es gibt es als eine fertige Präparatekombination. Das mhm. weiß aber auch jeder Gastroenterologe und wie gesagt, es wird routinemäßig, wenn es Anlass gibt für eine Magenspiegelung, auch daraufhin untersucht.
Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, den halt nicht bei sich wohnen zu lassen.
Es ist auf alle Fälle sinnvoll, dass wenn man ihn hat, ihn zu eradizieren, mhm. ne, bevor er letztendlich zu Erkrankungen an der Magenschleimhaut, ne, in der Maximalform ist das ja der Magenkrebs, aber mhm. eben auch so Entzündungen kann der ausrufen. Oder zur Folge haben, mhm. den, also wie gesagt, frühzeitig mit der Kenntnis auch zu eradizieren.
Ja. Sie kommen ja dann wahrscheinlich erst zum Einsatz, wenn man ihn halt nicht vorher entdeckt hat.
Genau, wenn das ist meistens so.
Genau. Magenkrebs. Was gibt es da noch andere Ursachen für Magenkrebs?
Ja, es gibt viele verschiedene Ursachen. Man geht ja in den häufigsten Fällen von der sporadischen Erkrankung aus. Also dass man die genaue Ursache im individuellen Fall sozusagen nicht nachweisen kann. Allgemeine Risikofaktoren wie für alle Krebserkrankungen sind natürlich Lebensgewohnheiten wie Rauchen, massiver Alkoholkonsum, über diese Bakterienbesiedlung haben wir gerade gesprochen. Ernährungsrelevante Faktoren gibt es auch, wenn man also viel gepökeltes Nitrat- oder nitrithaltiges Essen zu sich nimmt, was bei uns Gott sei Dank nicht die ganz große Rolle spielt, in Asien schon mehr. Deswegen ist es auch in Asien eine sehr, sehr häufige Erkrankung, bei uns ja nicht so. Also es gibt verschiedene Faktoren, die zu Magenkrebs führen können. Ja.
Jetzt hört man ja auch immer, dass man bei Magenkrebs auch den Magen komplett entfernen kann. Kann das sein oder?
Ja, also die Frage ist immer, muss man ihn komplett entfernen?
Ja.
Also es gibt ja letztendlich alles, man kann alles machen, wenn man es machen muss. Ne? Ja, okay. Die Frage, ich würde sie eher umdrehen, ist es immer notwendig, den Magen komplett zu entfernen? Und da kann man mal eindeutig sagen, nein,
okay.
Es ist nicht immer erforderlich, den gesamten Magen zu entfernen. Das hängt also von der genauen Textur des Tumors ab, der Differenzierung des Tumors, der Abstände, also der genauen Lage im Magen, insbesondere wie viel Abstand der vermeintliche Tumor zum Eingang der Speiseröhre in den Magen hat und so weiter. Also es gibt da verschiedene Methoden, eine Behandlung konsequent onkologisch durchzuführen. Das muss nicht immer die komplette Entfernung sein. Und wenn es die komplette Entfernung sein muss, dann kann man es auf alle Fälle auch rekonstruieren, dass die Patienten weiterhin essen und trinken müssen. Sie müssen allerdings über bestimmte Funktionsverluste natürlich Patienten auch aufklären.
Mhm. Zum Beispiel?
Der Magen hat ja neben seiner Funktion, einfach das Essen aufzunehmen und weiterzugeben, auch die Aufnahme bestimmter Vorstufen, sage ich mal, von Vitaminen zur Folge. Ne? Sie müssen zum Beispiel Vitamin B12 nach einer Magenresektion substituieren, weil Sie das in Anwesenheit sozusagen oder in Abwesenheit des Magens nicht mehr im Dünndarm resorbieren können. Also der Magen setzt einen sogenannten Intrinsic-Faktor frei, der notwendig ist, damit im Dünndarm, im hinteren Dünndarm, sage ich mal, das Vitamin B12 auch aufgenommen werden kann.
Ah, okay.
Wenn Sie Vitamin B12 nicht substituieren, dann bekommen Sie unweigerlich eine Blutarmut. Und zwar eine sehr spezielle Form der Blutarmut. Die Blutzellen selber sind sehr groß, sogenannte Megaloblasten, aber sie haben in der Zahl zu wenig Hämoglobin sozusagen dann. Das heißt eine echte Blutarmut oder Anämie. Okay. Und ein zweiter Faktor, der sozusagen exklusiv aus dem Magen herauskommt, ist ein Hormon, das sogenannte Gastrin. Und das Gastrin brauchen Sie, damit die Bauchspeicheldrüse anfängt, wiederum Enzyme freizusetzen. Das heißt, ohne den Magen bekommt trotzdem ja Nährstoffe und Zucker und so weiter und so weiter im Darm vorhanden sind. Das Gastrin kann nicht freigesetzt werden, wenn der Magen nicht da ist. Entsprechend werden auch weniger Bauchspeicheldrüsenenzyme freigesetzt. Das heißt, Sie können eine Fehlverdauung, sage ich mal, entwickeln, wenn Sie nicht zusätzlich die Pankreasenzyme nach so einer Operation als Tablette substituieren. Ja, das heißt, diese Funktion oder diese beiden Funktionen, daran muss man unbedingt denken, wenn man jetzt größere Operationen am Magen durchführt.
Also es ist sinnvoll, so viel Magen wie möglich zu erhalten.
Ja, der Magenerhalt ist aus einem anderen Grund noch wichtig. Ne? Da geht es jetzt um die postoperative Lebensqualität. Wenn Sie einen Restmagen erhalten können, dann werden die Patienten weniger an Gewicht verlieren, weil sie am Ende auch größere Portionen und damit mehr Essen zu sich nehmen können. Wenn Sie den Magen komplett entfernen, rekonstruieren Sie den Dünndarm direkt an die Speiseröhre. Das funktioniert, die Durchleitung funktioniert. In der Regel nehmen diese Patienten allerdings deutlich an Gewicht ab, weil sie Schwierigkeiten oder größere Schwierigkeiten haben, auf eine angemessene Essmenge postoperativ zu kommen. Deswegen ist aus Gründen sozusagen, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne der postoperativen Lebensqualität, der Erhalt eines Restmagens immer besser als die komplette Entfernung des Magens. Aber wie gesagt, was muss, das muss. Ne?
Ja.
Wenn der Magen nicht erhalten werden kann, dann steht eben das Belassen von Restmagen sozusagen als Alternative nicht zur Verfügung, weil die onkologische Radikalität schlägt erstmal alles andere.
Okay, also man kann dann trotz alledem halt weiterleben.
Auf alle Fälle.
Ja. Okay.
Also das in jedem Fall. Und es gibt letztendlich auch viele Diskussionen, sage ich mal, mit Ernährungsberatung in Selbsthilfegruppen, wie man letztendlich diesen postoperativen Gewichtsverlust durch eine noch optimiertere Ernährung mit hochkalorischen Nahrungsmitteln und so weiter möglichst frühzeitig dann auch stoppen kann. Aber man muss immer davon ausgehen, gewichtsmäßig wird sich ein anderes Niveau finden nach der Operation als vor der Operation.
Mhm.
Also das Gewicht wird 10-20% niedriger sein.
Okay. Schauen wir nochmal in die Speiseröhre. Es gibt ja auch Speiseröhrenkrebs. Und wie macht sich das bemerkbar und was passiert da?
Also bei dem Speiseröhrenkrebs muss man praktisch erstmal auseinanderhalten, dass es jetzt im Großen und Ganzen zwei verschiedene Formen der Krebserkrankung gibt. Die eine Krebserkrankung betrifft das unmittelbare Epithel der Speiseröhre. Das ist nämlich ein sogenanntes Plattenepithel. Plattenepithel ist überall da im Körper vorhanden, wo man eine höhere mechanische Belastung aushalten muss. Man kann sich das vorstellen wie so eine gemauerte Wand. Also da liegen mehrere Zellverbände übereinander, wie an so einer gemauerten Wand, wie hier im Westend ja an jedem Gebäude zu sehen. Also ganz, ganz viele Zellschichten, die sind angeordnet, damit das Organ eine hohe mechanische Stabilität hat, eben wegen des Schluckens. Manchmal wird weniger gekaut, da wird so ein größerer Bolus sozusagen dann nach unten transportiert. Also dieser großen Belastung muss die Speiseröhre gut standhalten können. Plattenepithelkarzinome zeichnen sich eher dadurch aus, dass sie bei Patienten mit besonderen Risikofaktoren auftreten. Das heißt, sehr viel Rauchen, Alkohol, vor allem schärferer Alkohol, nur um jetzt mal sozusagen so die Klassiker anzubringen. Ne? Entsprechend handelt es sich auch um eine ganz eigene Patientengruppe. Die sind nämlich immer ein bisschen kranker, eben weil Nikotinabusus und Alkohol natürlich irgendwo im Körper, am Herz, an der Lunge sozusagen auch gravierende Folgen hat.
Ja, okay.
Der zweite Tumor ist ein Tumor, den wir eher im Zusammenhang bringen mit so einer Erkrankung wie dem sauren Reflux, ne? Also das Sodbrennen, wie wir das ja auf Deutsch sagen können.
Ja, okay.
Da bildet sich praktisch eine Magenschleimhaut. Das ist ein einzylindriges Epithel, also eine, da gibt es nur eine Zellschicht. Das ist das Schleimbildende, also was im gesamten Gastrointestinaltrakt sonst vorhanden ist, ne? Also ein sogenanntes Adeno, das heißt schleimbildendes Epithel. Mhm. Und das ist nämlich säurefest. Und wenn man über diese permanente saure Aufstoßen hat der Körper praktisch einen Schutzmechanismus entwickelt, nämlich die Speiseröhre, das sogenannte Plattenepithel, mit eben diesem zylindrischen Epithel zu schützen, weil das säurefest ist. Also es überwächst sozusagen dieses zylindrische Epithel, das Plattenepithel. Und das kann eben im Lauf der Zeit auch zu einer Krebserkrankung führen, weil das da schlichtweg nicht hingehört. Das sind also zwei komplett unterschiedliche Erkrankungen, zwei komplett unterschiedliche Patiententypen und auch zwei in gewisser Weise auch unterschiedlich zu behandelnde Erkrankungen. Beiden Erkrankungen allerdings gemeinsam, weil ja dieses tubuläre Organ betroffen ist, ist die Schluckstörung als ein Alarmsignal. Das heißt, jede neu aufgetretene Schluckstörung, insbesondere wenn man das Gefühl hat, das Essen will überhaupt nicht mehr so richtig runter transportiert werden, bleibt hängen, ist definitiv ein Alarmsignal, dass man eben eine Verengung in der Speiseröhre durch eine Magenspiegelung, die man ja eigentlich auch schnell und gut machen kann, ausschließen muss. Und wenn man eben einen solchen Befund dann vorfindet, das gilt allerdings auch für den Befund am Magen, dann ist nicht der erste Weg automatisch der zum Chirurgen, sondern dann ist der Weg sozusagen erstmal über die internistische Klinik, die Diagnostik, die Umfelddiagnostik festzustellen, sozusagen, wie sieht der Nahbereich um den Tumor herum raus. In der Spiegelung können wir es ja nur von innen beurteilen. Mhm. Wir müssen aber eben von außen auch auf die Organe drauf gucken. Das macht man sinnvollerweise mit einer Computertomographie zum Beispiel, um festzustellen, gibt es Fernmetastasen, also Tochtergeschwülste in der Lunge oder in der Leber, sind die lokalen Lymphknoten betroffen und die Patienten werden in aller Regel dann durch mehrere Fachdisziplinen behandelt. Das Ziel ist sozusagen die Operation, das ist in diesem Bereich das einzig kurative Verfahren, aber fast alle Patienten werden sogenannt multimodal vorbehandelt, das heißt durch eine Chemotherapie oder durch eine kombinierte Strahlen- und Chemotherapie, gerne auch in der Kombination mit sehr modernen Substanzen, die wir im weitesten Sinne jetzt mal Immuntherapie nennen wollen, um letztendlich zu einem Tumorschrumpfen zu führen, um möglicherweise abgeschilferte Metastasen in der Blutbahn sozusagen effektiv zu behandeln. Und wir wissen, dass wir aus dieser kombinierten Therapieform neoadjuvante Therapie als Chemo- oder Strahlenchemotherapie plus Operation plus postoperative Chemotherapie heutzutage nach dem Wissen, was wir heute haben, die besten Ergebnisse erzielen kann. Okay. Also es ist lange nicht mehr so, aber das gilt für die Tumorerkrankung im Allgemeinen, dass jetzt nur noch eine Disziplin behandelt und dass immer der Chirurg ist, das ist heute nicht mehr so.
Ah, okay. Man arbeitet also wirklich Hand in Hand als Team.
Deswegen sollte man auch immer gucken, dass man mit seinen Erkrankungen in Krankenhäusern behandelt wird, wo eben diese gute interdisziplinäre Zusammenarbeit stattfinden kann, weil erstens die Disziplinen vorhanden sind und das Zweite, dass man eben auch Erfahrung hat eben mit der Behandlung eben dieser Erkrankung, weil Krebs ist da überhaupt nicht Krebs und das sind mittlerweile sehr, sehr differenzierte Entscheidungsbäume, die es einzuhalten gilt. Ne? Mhm. Immer basierend auf dem besten Behandlungsstandard nach heutigem Wissensstand.
Okay, und so gut funktioniert es natürlich in den DRK-Kliniken Berlin-Westend.
Hier funktioniert es sehr gut. Wir sind ja letztendlich zertifiziertes Organzentrum für Darmkrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Wir sind viszeral-onkologisches Zentrum, auch von der Deutschen Krebsgesellschaft zertifiziert. Und wir haben eben auch eine sehr, sehr hohe Fallzahl gemeinsam mit den Gastroenterologen und in unserem onkologischen Netzwerk, was wir hier sehr aufwendig betreiben, der entsprechenden Tumorkonferenz, eben auch eine sehr, sehr hohe Fallzahl an Patienten mit Magen- und Speiseröhrenerkrankungen.
Okay, das hört sich schon ganz gut an. Kommen wir aber trotzdem nochmal zum Sodbrennen zurück, wenn das halt so gefährlich ist. Wodurch entsteht denn überhaupt Sodbrennen und warum fließt es denn in die Speiseröhre?
Also an sich es gibt nicht die eine Erklärung, warum Sodbrennen auftreten kann.
Okay.
Aber die gängigsten Erklärungen sind das Vorhandensein zum Beispiel einer Hiatushernie. Das heißt, Speiseröhre und Magen treffen in einem sehr spitzen Winkel aufeinander. Mhm. Und das ist der sogenannte Hisswinkel. Mhm. Und wenn dieser Hisswinkel, das ist wie so ein Rückschlagventil, ne? Also wie, ähnlich wie das Prinzip einer Aalreuse. Von oben kann praktisch Essen sehr unproblematisch durchgelassen werden, aber von unten gibt es ein Rückschlagventil.
Ja,
okay. Man weiß, dass es einen sogenannten unteren Esophagus-Sphinkter gibt. Das ist allerdings kein Sphinkter, den man jetzt von anderen Organen kennt, wie beispielsweise der Harnblase oder dem Mastdarmausgang, also dem Anus.
Ja.
Also es ist kein Muskel, der sozusagen irgendwo verschlossen wird und sich mit der Speisepassage sozusagen öffnet. Man weiß, dass es im unteren Bereich der Speiseröhre etwas mehr Muskelmasse gibt und nennt das einen Sphinkter, aber ein echter verschließender Sphinkter ist es nur in der Kombination eben mit diesem Hiss'schen Winkel.
Ach so. Okay.
Und der Durchtritt der Speiseröhre durch die Zwerchfälle heißt, ist der sogenannte Hiatus. Ne? Das sind praktisch die beiden Muskelschenkel, die aufeinandertreffen vom linken und vom rechten Zwerchfellblatt. Dazwischen läuft sozusagen die Speiseröhre. Mhm. Und so wie man einen Leistenbruch erleiden kann, kann man eben auch einen Bruch genau an diesem Hiatus erleiden.
Aha.
Und da rutscht ihnen der untere Teil der Speiseröhre etwas weiter in den Brustkorb hinein, genauer gesagt in das Mittelfell, also das Mediastinum.
Mhm.
Und dann wird dieser Winkel, der Hiss'sche Winkel, immer flacher und der Verschlussmechanismus funktioniert immer schlechter.
Aha.
Und das ist praktisch eine sehr häufige Ursache, warum Patienten dann auf einmal einen Reflux erleiden.
Kann ich das dann auch operieren wie so ein Leistenbruch?
Ja, also man kann es operieren, nicht wie ein Leistenbruch, aber man kann es auch operieren.
Okay.
Ne? Das Problem an dieser Geschichte ist sozusagen, dass natürlich die Speiseröhre trotzdem durch diesen Hiatus durch muss. Ne? Das heißt, den Verschluss des Hiatus muss man wirklich mit sehr viel Augenmaß betreiben. Es darf nicht zu eng sein, weil sonst bleibt den Menschen tatsächlich das Essen da im Brustkorb stecken.
Ah, ist auch nicht gut.
Wenn man das zu eng verschließt,
ja.
Man wird praktisch auch nicht sich darauf reduzieren, immer nur den Hiatus zu verschließen, machen auch einige. In der Regel wird sowas verbunden mit einer sogenannten Funduplicatio. Dafür müsste man jetzt die Magenanatomie sozusagen im weitesten Sinne, ein Grundverständnis dafür mal aufbauen. Ich will es mal versuchen, einfach zu halten. Der Magen hat eine kleine Magenblase, die als Abscheider dient für die Luft, die man unweigerlich immer mitschluckt.
Ja, so, ja.
Das heißt, nach oben überragt der Magen nochmal den Speiseröhreneintritt. Das ist der sogenannte Fundus. Und man wird eine sehr sparsame Gewebemanschette um die Speiseröhre herumwickeln und damit letztendlich auch zu einer Stabilisierung dieses steilen Hiss'schen Winkels sozusagen damit erzeugen. Ne? Eine sogenannte Funduplicatio, die man komplett oder nur halb oder dreiviertel machen kann. Entsprechend hat das verschiedene Namen, ist jetzt nicht so wichtig.
Ja.
Aber das ist meistens praktisch der kombinierte Eingriff, Verschluss der Hiatushernie plus eben diese Hemi- oder komplette Funduplikation. Und da ist der Reflux zumindest für ganz sichere 5 bis 7 Jahre sozusagen sehr gut behandelt. Wenn man jetzt die Chirurgie sozusagen favorisiert, man muss allerdings ausdrücklich dazu sagen, die primäre Therapie des Reflux ist nicht die Operation, sondern die medikamentöse Therapie mit einem sogenannten Protonenpumpeninhibitor. Die Operation bleibt in dem Fall für den Reflux tatsächlich den Therapieversagern vorbehalten, die also unter den Medikamenten alleine nicht beschwerdefrei sind oder Patienten, die wirklich eine sehr, sehr große Hiatushernie haben, wo manchmal sich der gesamte Magen schon im Brustkorb befindet. Also da profitieren Patienten sozusagen wirklich von der anatomischen Korrektur.
Okay.
Aber sonst bitte immer erstmal sozusagen den gastroenterologischen Rat suchen, eine ordentliche medikamentöse Einstellung auf ein Protonenpumpeninhibitor und nicht bitte gleich zum Chirurgen sozusagen gehen.
Ah, okay. Gibt es denn irgendwas, was Sodbrennen in dem Sinne fördert, also dass man das vielleicht lieber lassen sollte?
Das Risikofaktoren für das oder der typische Patient, sage ich mal, oder häufig ist es so, dass Patienten mit einem Reflux deutlich Übergewicht haben. Das heißt, die Gewichtsreduktion ist immer der erste Punkt, auch in der Empfehlung sozusagen, also Änderungen ein bisschen der Lebensgewohnheiten, Gewichtsabnahme. Mhm. Bestimmte Lebensmittel, zum Beispiel so dunkle, schwere Käse und besonders fettreiche Ernährung und so weiter, sorgen zu einer Übersekretion an Magensäure und verstärken natürlich den Reflux. Ne? Das heißt, Diät, Ernährungsberatung, Diätberatung, extrem wichtiger Bestandteil, weil man durch Ernährung praktisch die Symptome des Reflux schon deutlich, deutlich verbessern kann. Mhm. Die Einnahme von Protonenpumpeninhibitoren.
Ah, okay. Und ist wahrscheinlich, wenn man mal Sodbrennen hat, nicht so schlimm, oder? Hat wahrscheinlich jeder mal?
Jeder hat mal Sodbrennen. Ja. Ne? Also wenn Sie jetzt irgendwo am Abend besonders viel Weißwein getrunken haben, wundern sich nicht, dass Sie in der Nacht vielleicht ein bisschen Sodbrennen haben. Ne? Also das gelegentliche Sodbrennen ist nicht das Problem. Das permanente Sodbrennen, was ja auch die Lebensqualität beeinträchtigt, die Notwendigkeit hervorruft, dass man nur noch aufrecht im Sitzen schlafen kann oder gar nicht mehr schlafen kann, dass durch die aufsteigende Magensäure möglicherweise permanent der Kehlkopf gereizt ist, man Husten hat, damit letztendlich auch eine gewisse Bronchitis-Neigung sozusagen vielleicht häufiger wird und so weiter. Das sind alles die negativen Folgen. Und wie gesagt, wir hatten ja schon kurz über die Verätzung der Speiseröhre gesprochen. Mhm. Die Verätzung der Speiseröhre mit der daraus sich ergebenden sozusagen Barrett-Metaplasie, ne? Das ist also der Fachname für diesen Schleimhautumbau. Ne?
Ja.
Das ist eigentlich das langfristig, sage ich mal, gefährliche Problem. Ne? Wenn man das hat, muss man da auch ganz regelmäßig nachgucken lassen, ne?
Ja.
Dass man Veränderungen an dieser Schleimhaut sozusagen auch frühzeitig erkennen kann. Mhm.
Wie gut kann denn so eine Schleimhaut wieder ausheilen? Also ich hatte mal einen Bekannten, der hatte dummerweise so eine Essigessenz getrunken, hat er sich vertan und der hat, also so meinte sein Arzt, die Schleimhaut natürlich verätzt so ein Stück weit. Erholt sich sowas wieder?
Ja, also je nach ursprünglicher Beschädigung der Speiseröhre, ne? Also die Verätzungen durch Säure oder Basen, die sind in der Regel sozusagen, also nach Dosis, sage ich mal, zwischen reversibel bis irreversibel. Ne? Mhm, okay. Manchmal überlebt so ein Organ so eine Säure, massive Säureexposition sozusagen auch nicht, sodass da eben auch, ist allerdings sehr selten, ne? Mal Operationen notwendig werden. Mhm. Im Allgemeinen kann man sagen, wenn das Agens abgestellt ist, ne, dann erholt sich die Schleimhaut auch wieder. Ne? Wobei man beim Barrett eben auch weiß, diese Metaplasie baut sich nicht notwendigerweise von alleine zurück. Das heißt, wenn man einmal diesen Umbau hatte, dass also dieses ursprüngliche Plattenepithel überwuchert wird von diesem zylindrischen Epithel, dann bleibt das auch erstmal ohne, dass da noch Reflux sein muss, aber das baut sich von alleine nicht zurück. Deswegen ist es bei diesen Patienten wirklich wichtig, dass die in eine wirklich ganz regelmäßige Surveillance kommen, also dass man regelmäßig nachguckt, diesen Barrett sich anzusehen und einzuschätzen, ob der unverändert bleibt, ob der fortschreitend ist oder ob sich letztendlich in dem vorhandenen Barrett möglicherweise Schleimhautveränderungen zeigen, die auf einen bösartigen Umbau sozusagen hinweisen können. Mhm. Ja. Okay. Man kann den Barrett behandeln, man kann ihn abtragen, um das Risiko zu senken. Mhm. Man kann ihn auch verbrennen, zum Beispiel durch Radiofrequenzablation. Mhm. Also man kann schon auch etwas aktiv tun, um diese Schleimhaut wieder zurückzudrängen. Von alleine passiert das allerdings nicht.
Ah, okay. Okay, ich glaube, dann habe ich schon eine ganze Menge gelernt heute. Haben wir denn noch irgendwas Wichtiges vergessen? So.
Aus meiner Sicht, je nachdem, was Sie für Fragen haben, aber.
Nee, ne? Haben wir erstmal einen guten Überblick.
Jawohl.
Allgemein. Wenn ich spezieller bin, melde ich mich wieder.
Auf alle Fälle.
Dann danke ich Ihnen recht herzlich, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben, Herr Professor Puhl.
Na klar, sehr gerne.
Gerne danke. Wieder.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu.